Nachrichten aus der beschädigten Welt. Oder wie kann man sich nur so zum Obst machen? Hamburg. Es muss eine Klobürste durch Deutschland gehen. Wie meinen? Gut, das wird gleich geklärt. Vorher aber wird auf Hamburg geschaut, und zwar von ganz weit weg. Etwa aus Richtung Kiew oder gleich von Thailand aus. Für die auf Indymedia veröffentlichte Schilderung des Geschehens um den Jahreswechsel herum wird die Sprache der veröffentlichten Meinung gewählt. Eine Demonstration von mehr als 10.000 Regimegegnern in der Hauptstadt der Republik Reims wurde von den Sicherheitskräften aufgerieben. Im Anschluss kam es zu Unruhen rund um das Hafenviertel. Mehr als 500 Menschen wurden verletzt, zum Teil schwer. Die Sicherheitskräfte, deren Konzept zur Eindämmung der Unruhen bisher schlicht versagte, riefen den Notstand aus. Als Grund wurden terroristische Anschläge gegen repräsentative Gebäude und gegen Sicherheitskräfte genannt. Präsident Schilz stellte sich hinter seine Beamten und hinter deren Forderungen nach Schusswaffengebrauch. Dabei wurde bekannt, dass der letzte terroristische Anschlag komplett erfunden wurde. In der kleinen Republik Reims, eine wichtige Hafenstadt und Umschlagplatz für Güter aller Art für die gesamte Region, brodelt es schon seit einiger Zeit. Während die Bewohner der Republik schon lange gegen Wohnungsnot mobil machen und sich gegen Spekulanten wehren, zieht das Regime die Schrauben an. Schon über den Sommer wurden weite Teile des berüchtigten Schratzna-Viertels zu einer Sonderzone deklariert. In diesen Sonderzonen sind Anwohner und Bürgerinnen der Willkür seitens der Sicherheitskräfte schutzlos ausgeliefert. Sie müssen sich von ihnen pausenlos kontrollieren und durchsuchen lassen. Sie haben mit Innenstadtverboten zu rechnen, wenn sie nicht gleich ganz für eine Nacht in den Kerker geworfen werden, als präventive und erzieherische Maßnahme. Während sich im Sommer die Sonderzone angeblich gegen das gravierende Drogenproblem des Viertels richtete und die Sicherheitskräfte besonders dieses Klientel im Auge hatten, sind bei der erneuten Ausrufung als Zielgruppe zum ersten Mal explizit Regimegegner genannt. Möglich wurde dies, als mithilfe einer medialen Kampagne ein terroristischer Anschlag erfunden wurde, bei dem angeblich mehrere Polizisten schwer verletzt wurden. Regimekritiker hegen starke Zweifel an der Darstellung der Polizei. Ihnen fehlen authentische Zeugen oder sonstige Beweise für diesen Angriff. Das sind Zweifel, die die Polizei bis heute nicht entkräften konnte. Infolge dieser Medienkampagne wurde auch der Schusswaffengebrauch gegen Regimegegner auf Demonstrationen gefordert, was von Präsident Schilz ebenso wie das Gefahrengebiet nicht in Frage gestellt wurde. Er steht hinter seinen Sicherheitskräften und hinter allem, was sie tun. Gegen linke Chaoten ist ihm jedes Mittel recht. Seit Sommer sind die Proteste gegen das Regime immer stärker hochgekocht. Sie hatten sich zuletzt an der Frage entzündet, wie mit denen, die ganz unten im Sozialsystem stehen, umgegangen wird. Eine Gruppe Kriegsflüchtige macht seitdem durch Demonstrationen und Kundgebungen auf sich aufmerksam. Das Regime ging auf die Forderung der Kriegsflüchtigen nach menschenwürdigem Dasein bisher nicht ein, sondern setzte schon hier auf Repression. Die wohnungslosen Kriegsflüchtlinge sollten sogar im einbrechenden Winter auf der Straße schlafen. Es wurde gedroht, eine christliche Kirche im Hafenviertel zu stürmen, die den Flüchtlingen Asyl bot. Nach der größten Demonstration, die die Hafenstadt seit langem gesehen hat, ist klar, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung hinter den Forderungen der Flüchtigen steht. Monatelang haben Regimegegner Wachen an der Kirche postieren müssen, die Tag und Nacht versuchten, die Flüchtigen vor Übergriffen seitens der Sicherheitskräfte zu schützen. Der radikalere Teil der Regimegegner stellte dem Regime sogar ein Ultimatum, die Repression gegen die Kriegsflüchtigen einzustellen. Ansonsten werde es bald zu Aufständen kommen. Die Sicherheitskräfte haben seitdem nichts unterlassen, um die Regimegegner als Terroristen darzustellen. Sie schürten eine Angstkampagne, um die Bevölkerung zu entsolidarisieren und um die kommenden drastischen Maßnahmen zu legitimieren. So wurde eine Demonstration von Regimegegnern am 21. Dezember letzten Jahres gegen den Abriss eines Stadt- und Kulturzentrums direkt zu Beginn von Sicherheitskräften massiv angegriffen und aufgelöst. In der Folge kam es zu den schwersten Straßenschlachten, die die Stadt seit langer Zeit gesehen hat. Die Aktion der Sicherheitskräfte war der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Seitdem gibt es fast täglich Proteste gegen das Regime, die sich der Gefahrenzone widersetzen und trotzig das Logo ihres Widerstandes auf die Straße bringen. Die Sicherheitskräfte reagieren darauf mit äußerster Repression. Es herrscht faktisch ein Demonstrationsverbot für die gesamte Stadt für Regimegegner. In der Innenstadt haben seitdem nur die Sicherheitskräfte selbst demonstrieren dürfen. Die Rollenverteilungen sind klar. Wie lange die Sicherheitskräfte den Ausnahmezustand aufrechterhalten können, bleibt abzuwarten. Erste Schwächeanzeichen sind schon zu erkennen. Wirtschaftliche Schäden gehen dabei in die Höhe. So sei eine mangelnde Hotelauslastung gerade in dem als Touristenmagnet bekannten Rotlichtviertel festzustellen. Auch die US-Botschaft hat bereits per E-Mail Reisewarnungen ausgesprochen. Sie warnt Mitarbeiter und Mitbürger davor, sich ohne Grund in das Gefahrengebiet zu begeben. Sie sollten dort den Sicherheitskräften so kooperativ und unterwürfig wie möglich gegenübertreten, um Repressionen und Verwechslungen mit Regimegegnern zu vermeiden. Auf keinen Fall solle sich Demonstrationen angeschlossen werden, da diese eben nicht mehr unter dem demokratischen Schutz eines Rechtsstaates stehen. Das Tragen dunkler Kleidung sei jedenfalls hochgefährlich. Auch Mützen und Schals sollten trotz des Winters lieber zu Hause gelassen werden. Und Klobürsten trage man nach dem Einkauf bitte ebenfalls verdeckt. Eine Frage aber bleibt. Wer hat sich tatsächlich als erster eine Klobürste in den Hosenbund geschoben? Das fragt der Journalist Fiete Stegers aus Hamburg. Trotz Film- und Fotokameras ist der Kontrollierte unbekannt. Was hat ihn dazu bewogen? War es die Spiegelgeschichte über Klobürsten für die Elbphilharmonie zum Stückpreis von knapp 300 Euro? Oder stammt die Idee woanders her? Haben die Polizisten die Klobürste konfisziert? Das würde mich interessieren. Eine weitere Schilderung zum Thema Nacht über Hamburg findet sich in Vermischte Veröffentlichungen von Michael Büker. Gebloggen Dings heißt das im Netz. Am Abend des 10. Januar wurde zu einer Kissenschlacht auf dem Spielbudenplatz aufgerufen. Ich hatte im Vorfeld meine Zweifel am Nutzen so einer Aktion, aber rückblickend war es das mit Abstand Beste, was in diesem verkorksten Ausnahmezustand passieren konnte. Mit dabei war natürlich die Klobürste, das Symbol des Widerstands gegen das Gefahrengebiet. Die Geschichte, wie es zur Klobürste kam, ist ein Symbol für das, was den tobenden Innensenator und die aufgestachelte Polizei mit ihrem gefährlichen Gefahrengebiet ins Mark trifft. Der Staatsgewalt zu zeigen, dass sie sich lächerlich macht. Nach der Kissenschlacht am 10. Januar waberte um den Paulinenplatz im Gefahrengebiet Musik aller Art. Tausende junger Leute standen vergnügt und ausgelassen herum. Vereinzelt wurden Lagerfeuer aus weggeworfenen Tannenbäumen in der Mitte der Straße angelegt. Leute verglichen ihre stolz getragenen Klobürsten. Manche mit LEDs, andere mit Luftballons und Bändchen. Vereinzelt wurden auch themenverwandte Seitensprünge wie Pümpel oder Zahnbürste präsentiert. Immer mal wieder zogen Spontandemos hierhin und dorthin. Vor der Davidwache gab es dank korrekter Nachbarn eine punkig-aufständische Musikshow mit Tanz- und Trommeleinlage. Inhaltlich war freie Auswahl, Bleiberecht, Mietenwahnsinn, Lügner-Sprechchöre gegen die Polizei statt des üblichen Haut ab. Später war die Wohlwillstraße über viele Stunden eine einzige Party mit Elektromusik aus offenen Fenstern, tanzenden Klobürstenschwingern und gelegentlichen Lagerfeuern aus eigens vom Straßenrand gesammelten Tannenbäumen. Feiernde Jugendliche, vermischt mit Aktivisten, artistische Darbietungen mit blinkenden Hula-Hoop-Reifen, tanzende Grüppchen auf der Straße, telefonische Verabredungen wie »Ich bin hinterm Feuer, da wo die Mucke aus dem Haus kommt«, ein vor Polizeiketten tanzender Mensch im Dinosaurierkostüm, Klobürstenjonglage und ab und zu ein vergnügt respektvolles »Ey, geile Klobürste« von Mensch zu Mensch. Und alle paar Meter blitzt plötzlich im Gesicht eines sich Umschauenden das hysterische Lachen der Erkenntnis auf. Alter, was ist hier eigentlich los? Friedlicher Protest als Party, scheinbare Anarchie, ohne große Schäden. Selbst die Polizei zurückhaltend, deeskalierend, ein bisschen deplatziert, wenn sie mal wieder ein Lagerfeuer umringt und dessen Löschung überwacht. Eine Kissenschlacht ist das Beste, was in dieser politischen Situation passieren konnte. Spaß ist im Angesicht von Repression ein Aufbegehren, eine Entwaffnung, ein Ausdruck von Selbstsicherheit und Selbstbestimmung. Eine Kissenschlacht ist der Inbegriff eines Kampfes ohne Verletzte, einer Auseinandersetzung ohne bösen Willen und in einer entspannten Atmosphäre. Dem entgegen steht die Aussage des Polizeipressesprechers Mirko Streiber zur Klobürste. Man könne zwar darüber lächeln, aber witzig finde er das nicht, weil es hier auch um Leib und Leben ginge. Da müsse man sachlich bleiben. Es geht aber nicht um Leib und Leben. Es geht um eine Machtdemonstration, die einschüchtern soll und zu ihrer eigenen Legitimation eine Gefahr heraufbeschwört, die kaum vorhanden ist. Es geht um Menschen, die sich nicht mehr trauen, Küchenmesser oder Sportgeräte in ihrem eigenen Stadtteil zu transportieren, weil sie zufällig dunkle Kleidung anhaben. Es geht um Personalienkontrollen einer verdächtigen Menschenansammlung, die an einer Bushaltestelle wartet. Kein Scherz. Es geht um sensationsgeile Boulevardmedien, die ganze Stadtteile in Verruf bringen, sodass ein verängstigtes Muttchen in Ottensen denken muss, auf der anderen Seite des Altonaer Bahnhofs ginge es zu wie im New York der 80er Jahre. Doch dem Spaß und dem Humor hat eine stocksteife, selbstherrliche Staatsmacht nichts entgegenzusetzen. Eine Klobürste sagt mehr als 100 Steine. Und hunderte Klobürsten bringen uns nicht nur ins Fernsehen, sondern transportieren auch unsere Botschaft und machen den Innensenator nackig. Eine Kissenschlacht mit 1000 Menschen ist kein größeres Theater als das Gefahrengebiet, in dem sie stattfindet. Freilich sind Tannenbaum-Lagerfeuer mit angeschlossener Elektroparty auf Kreuzungen kein Modell für jeden Abend im Wohngebiet. Angesichts der geballten Staatsmacht und der Auseinandersetzungen der letzten Wochen sind sie aber besser als das, was die Politik zu provozieren versucht hat. Nämlich weitere Gewalt als Rechtfertigung für noch mehr Kontrollen. Und tatsächlich war, aus welchem Grund auch immer, die Polizei an diesem Abend weitgehend deeskalierend und zurückhaltend. Meinen Glückwunsch und Dank an die Teile der Polizeiführung, die erkannt haben, dass man Gewalt vorbeugt, indem man keine Gewalt ausübt. Ich habe tausende junger Menschen erlebt, die friedlich und kreativ gegen die Beschneidung ihrer Bürgerrechte eingetreten sind. Diese Antwort auf Repression, voller Ironie und Spaß, finde ich toll. Sie macht mir Hoffnung für die Zukunft meiner Generation in dieser Stadt.